Gemisch, ein Feuerlöscher, ein paar Kabel und Chemikalien, ein Paket und schon ist eine Paketbombe gebastelt. Nur wer es war, was das Motiv sein soll und warum die Staatsanwaltschaft zunächst mal wild im Raum herum spekulierte, das ist damit noch nicht R und G geklärt. Jetzt soll der Informationsnotstand aufgehoben werden. Das Gericht hat im großen Schwurgerichtssaal geladen. Thema ist die schon im Voraus erfolgte Verurteilung nachträglich zu legitimieren.
Am Freitag, den 4. Februar, beginnt der Prozess wegen der Ermordung von Kerstin Winter. Sie war am 22. Januar 1993 in Freiburg in der Ferdinand-Weiß-Straße durch eine an sie adressierte Paketbombe getötet worden.
Sie hat noch gelebt, als sie oben war, aber ich konnte nichts machen, was echt, das war echt grausam. Ja. Die Wohnung war total verwüstet, also man hat nichts mehr erkannt. Ja. Die Wände waren durchgebrochen und die Türen und alles halt, alles im Arsch gewesen. Ja.
Sie war lieb, sie war so lieb, sie war wirklich lieb. Sie hat sich eingesetzt für jeden. Und warum das? Das sind doch keine Menschen, oder?
Wir halten es für ziemlich wahrscheinlich, dass es von organisierten Nazis gemacht wurde. Erstens war Kerstin Winter bekannt als Antifaschistin. Sie hat in autonomen Antifa-Gruppen mitgearbeitet. Sie hat auch Flugblätter unterzeichnet mit ihrem Namen. Und an ihrer Tür auch einen Aufkleber gehabt gegen Faschismus. Und wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass Privatpersonen solche Bomben legen.
Demonstrationen, die Trauer und Wut ausdrücken sollten, folgten unmittelbar, auch in anderen Städten. Die Medien setzten sich dann auf dieses Thema drauf, nachdem die Staatsanwaltschaft hier wilde Theorien aufbaute.
Wir haben ferner ein Schriftvergleich Gutachten, schriftliche Unterlagen aus dem Besitz des Beschuldigten mit den Dingen verglichen, die wir noch vom Paket sicherstellen konnten, und der Sachverständige kommt zum Ergebnis, wahrscheinlich ist die dortige Aufschrift vom Beschuldigten.
Soweit der Staatsanwalt Isaac. Auch ein Freiburger Lokalsender hatte sich an diesen Einzelheiten beteiligt.
Man soll sich selber ja nicht von Kritik aussparen. Also zuerst FR1. Alles, was in diesem Fall an Nachrichten und Informationen in der Redaktion eintrudelte, wurde unverzüglich an die Hörer weitergegeben. Unter anderem auch der Name des Verhafteten. Darüber kann man streiten. Aber die Einmaligkeit des Bombenattentats rechtfertigt eine solche Namensnennung möglicherweise auch. Also unterm Strich, jedes Medium spielt in diesem Fall seine Rolle und mit Sicherheit macht keiner alles richtig. Es soll jeder seine Arbeit tun und Leser und Hörer sollen entscheiden, ob sie sich ausreichend und kompetent informiert fühlen. Bei Radio Dreieckland, beim Stern, bei der Badischen Zeitung und bei Radio Freiburg.
Jetzt will die Staatsanwaltschaft Freiburg den Prozess führen. 12 Verhandlungstermine sind bislang angesetzt. Es geht nicht um einen normalen Prozess, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Das hat den Nach- bzw. Vorteil, dass Nebenkläger oder Klägerinnen nicht zugelassen sind, zum Beispiel die Mutter Kerstin Winters. Dazu der Rechtsanwalt der Mutter von Kerstin Winter, Rechtsanwalt Janssen.
Das Problem ist, dass auch die Hauptverhandlung, so wie ich es sehe, spekulativ sein wird. Es liegt zum einen daran, dass der Mutter eben die Ermittlungsakten einfach auch nur teilweise zugänglich gemacht worden sind. Eine ganze Reihe von Spurenakten, insbesondere die in die Nazi-Szene reingereicht haben oder reingereicht haben sollen. Derartige Spurenakten sind dem Gericht von vornherein überhaupt nicht vorgelegt worden, sodass das Verfahren sozusagen sich konzentriert auf die Person desjenigen, der da dran sein soll. Das ist das eine. Zum Zweiten muss man halt feststellen, dass die Akten selber vom Landeskriminalamt, ich sag's jetzt mal, unseriös bearbeitet worden sind. Das heißt, die Ermittlungsfehler, die wir seinerzeit beim Verfahren gegen den Freund von der Kerstin, den Joké, haben feststellen können, die haben sich eigentlich im Verfahren gegen den jetzigen Beschuldigten nur fortgesetzt. Was nicht heißt, dass er nicht Täter war, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Aber wo ist der Unterschied zu dem normalen Verfahren? Weil ein normales Verfahren kann doch auch feststellen, ob jemand voll zurechnungsfähig ist oder eben nicht.
Ja, der Unterschied besteht nur in der Rechtsfolge. Das heißt, im Sicherungsverfahren geht man von vornherein davon aus, dass wenn der jetzige Beschuldigte der Täter war oder wenn ein Beschuldigter der Täter war, die Unterbringung zwingende Folge zwar sozusagen schon vor die Klammer gezogen wird, vorweggenommen wird, die Frage der Schuldfähigkeit, also dazu ist er exploriert, das heißt untersucht worden, Ansonsten läuft das Verfahren genau gleich ab. Die Staatsanwaltschaft hätte natürlich auch im normalen Strafverfahren zunächst mal Anklage erheben können. Das hätte für die Staatsanwaltschaft einen erheblichen Nachteil gehabt, nämlich den, dass wir für die Mutter der Beschuldigten, der Mutter des Opfers, also für die Frau Winter als Nebenkläger aufgetreten wären. Das heißt, wir hätten eine eigene Rolle, also eigene Verfahrensrechte im Prozess gehabt, auch Antragsrechte. Das ist mit Sicherheit so, dass man das umgehen würde.
Das Interesse der Staatsanwaltschaft scheint nun darauf hinauszulaufen, einen Schauprozess zu führen und den, den sie verdächtigen, dort auch als Täter vorzuführen.
Ja, ich meine, wobei man da wiederum sagen muss, das ist natürlich ein normaler Vorgang. Der Staatsanwalt, also ein Staatsanwalt, der ja im Prinzip so vom Gesetz her die Funktion haben soll, objektiv zu haben, hat natürlich auch ein Interesse dran. Das ist ja auch klar. Die Staatsanwaltschaft steht im engen Kontakt mit dem Landeskriminalamt, nun auch zu einem Erfolg zu kommen und zu sagen, die ganze Geschichte war nicht umsonst. Dieser ganze Fahndungszirkus, den wir, oder Ermittlungszirkus, den die Staatsanwaltschaft abgezogen hat, das kann nicht umsonst gewesen sein, denn sonst würde sich ja heute noch die Frage stellen, wer war es denn dann? Ich will aber gleich mal dazu sagen, das ist wirklich nur die eine Sache. Das ist wirklich nur die eine Seite oder die eine Kehrseite der Medaille, dass die Ermittlungen tendenziös sind. Die andere Frage ist, dass man in der Tat überlegen muss und kritisch prüfen muss, ob es sich bei dem jetzigen Beschuldigten nicht tatsächlich um den Täter handelt. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von, ich sag jetzt mal, gewichtigen Indizien, von denen ich denke, da wird in der Hauptverhandlung gebohrt werden müssen. Ob dann gebohrt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist nun absolut nicht so, dass man sagen kann, das ist also sozusagen im freien Fall von den Ermittlungsbehörden konstruiert worden, dass derjenige, der da jetzt Schwierigkeiten mit der Justiz kriegt, dass der da nun vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen wurde, sondern da gibt es schon eine ganze Reihe von gewichtigen Anhaltspunkten.
Aber es gibt bis heute noch kein Geständnis von ihm?
Es gibt bis heute noch kein Geständnis, das ist richtig. Es gibt auch eine Reihe von Indizien, die gegen seine, soweit ich das überblicken kann, die gegen seine Täterschaft sprechen. Es ist in seiner Wohnung keinerlei belastendes Material gefunden worden, also im Sinne von, es ist bis heute völlig unerklärbar, wo dieser Mensch die Bombe denn nun gebaut haben soll. Es gibt Feststellungen zum Alibi, die wohl etwas, wie mir scheint, etwas weich sind. Es ist auch gar nicht erklärbar, wo denn nun diese berühmte Bombe zwischengelagert sein soll. Es gibt diese dubiosen Gutachten des Landeskriminalamts, die seinerzeit gesagt haben, erst die Bombe wäre überhaupt nicht transportfähig gewesen, jetzt das glatte Gegenteil behaupten, nämlich gerade weil sie transportfähig gewesen wäre, wäre das Ganze dem Beschuldigten zuzurechnen. Also das ist eine, ich sag's mal, etwas kitzelige oder brisante Lage in dem Verfahren.
Im Herbst letzten Jahres ist im Flückinger See offenbar eine ähnliche Konstruktion gefunden worden, zumindest hatte es so gelautet, aber die Staatsanwaltschaft ist darüber nicht in weitere Untersuchungen eingestiegen.
Ja, es hat mich auch etwas gewundert. Also die Dinge sind so, dass man von der bautechnischen Ausführung dieser Bombe, die im Flückinger See gefunden wurde, durchaus, ich sag mal so, der Verdacht aufdrängt, dass das ein Vorläufer der Bombe war, mit der Kerstin in die Luft gesprengt wurde. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat man es dann eben einfach belassen bei technischen Untersuchungen, um irgendwie festzustellen, ob das Material sich so sehr gleicht, dass man sagen kann, man kann einen Bezug herstellen. Und nachdem diese technischen Untersuchungen aufgrund der Beschaffenheit des Materials, also der Bombe im Flückinger See, nicht sehr weit geführt haben, hat man dann die Ermittlungen abgestoppt.
Die Staatsanwaltschaft hat schon einmal eine Person festgenommen, die sie dann wieder freilassen musste. Könnte das Gleiche nochmal passieren?
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich sage, es ist alles spekulativ und ich denke schon, man soll den Prozess abwarten. Denkbar ist es. Ich denke nur, dass die, wenn man die Indizien, die man jetzt hat, ich sag jetzt mal, in sich gewichtet, dass dann vermutlich das Gericht oder dass vielleicht einiges dafür spricht, dass das Gericht zu einer Verurteilung kommen wird. Immerhin ist das Verfahren ja auch eröffnet worden, das heißt, das Gericht hat einen gewissen Tatverdacht bejaht. Wie gesagt, es müsste schon eine relativ sensationelle Wende geben, wenn es denn anders wäre. Was sich aber, glaube ich, sagen lässt, und das ist für mich auch das Bedenkliche an der ganzen Geschichte, aufgrund der Aktenführung, aufgrund der Ermittlungsführung, denke ich, wird auch nach einem Urteil, es sei denn, es kommen noch ganz spektakuläre Dinge auf den Tisch, aber wird man eigentlich auch nach einem Urteil meines Erachtens nur sehr schwerlich feststellen können, das war es denn gewesen und so war es nicht, sondern in diesem Verfahren wird immer der Geruch haften bleiben, dass aus politischen Erwägungen nur die Dinge nur sehr unzureichend aufgeklärt worden sind.
Der Prozess beginnt um 9 Uhr am Freitag im Landgericht in Freiburg.